Unser Thema heute Abend soll die neue Rechte sein, sollen Ihre Europakonzeption sein. Und ich habe gedacht, dann mache ich mit Ihnen ganz einfach eine Reise durch Raum und Zeit. Immer mit dem Thema Europa im Hinterkopf. Vielleicht ein paar Worte erstmal zur neuen Rechten. Der israelische Historiker und Faschismusforscher Zev Sternhold schreibt als ersten Satz in seinem Bändchen Faschistische Ideologie, das gerade wieder erschienen ist: Es gibt in unserem politischen Vokabular nur wenige Begriffe, die sich einer solch umfassenden Beliebtheit wie das Wort Faschismus erfreuen. Ebenso aber gibt es nicht viele Konzepte im politischen Vokabular der Gegenwart, die gleichzeitig derart verschwommen und unpräzise umrissen. Was Sternhold hier für den historischen Faschismus oder Faschismus als Gattungsbegriff sagt, hätte er genauso gut über die neue Rechte sagen. Teilweise wird dieser Begriff als Synonym für rechtspopulistisch, rechtsnationalistisch oder rechtskonservativ benutzt. Also für ideologische Konstrukte, die einerseits tautologisch und andererseits sehr erklärungsbedürftig sind. Tautologisch, ja, konservativ. Ich kenne keinen Konservatismus, der nicht selbst definitionsgemäß schon rechts ist. Ich kenne keinen Nationalismus, der nicht selbst schon rechts ist. Erklärungsbedürftig vor allen Dingen deshalb, da die Trennschärfe, die ja nun mal notwendig für jede Definition ist, gegenüber anderen politischen Strömungen gen Null tendiert. Einige Wissenschaftler bescheinigen ja eine Scharnierfunktion, ein Scharnier zwischen dem demokratischen Spektrum und dem Rechtsextremismus. Andere sehen in ihr ein Brückenspektrum, einen dritten Raum, könnte man sagen, zwischen Demokratie und Rechtsextremismus. Aber eben auch nach links, zwischen den Extremismen insgesamt. Muss ich dazu sagen, dass der Schöpfer dieses Wortes Brückenspektrum sozusagen der Chefideologe des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist? Sicherlich nicht. Und das mit der Scharnierfunktion, ist das tauglich? Es verbindet sozusagen die extreme Rechte und die Demokratie, ist also weder Fisch noch Fleisch, auch in dem Fall. Sondern die Begrifflichkeit wird hier ausschließlich über die Funktion dieser Strömung bestimmt. Publizisten wie Thomas Wagner reden von der Notwendigkeit einer offenen und öffentlichen Debatte mit den Exponenten der neuen Rechten. Von der Möglichkeit, diese zu gewinnen, da einige von ihnen, Zitat, ja fast schon Sozialisten seien. In linker, der neuen Rechten bescheinigt, die seien fast schon Sozialisten. Und etliche Wissenschaftler und Publizisten, die bezeichnen dann einfach umstandslos all das als neue Rechte, was ihnen selbst neu ist. Dann zitiere ich auch mal, und zwar einen alten chinesischen Bauernphilosophen namens Mao Zedong: Es herrscht ein großes Chaos unter dem Himmel, aber die Bedingungen sind exzellent. Also sowas wie eine gültige, anerkannte Definition des Begriffs neue Rechte gibt es offensichtlich nicht. Wer kritisiert, sollte tunlichst bessere Alternativen zu bieten haben als diejenigen, die er kritisiert. Gemeinsam mit den Professoren Gideon Botsch und Christoph Kopke arbeite ich gegenwärtig an dem Lemma neue Rechte für das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus. Also, was ich euch bieten kann, ist unser bisheriger Arbeitsbegriff, auf den wir uns bisher haben einigen können. Und das ist die Definition, an die ich mich gleich langhangeln werde, wann immer ich neue Rechte benutze. Wir verstehen unter neuer Rechte ein internationales, politisch-ideologisch-publizistisches und kulturelles Netzwerk, das in seinen unterschiedlichen Entwicklungsphasen nach Antworten für die extreme Rechte auf gesamtgesellschaftliche Krisenerscheinungen sucht und danach strebt, diese zunächst im eigenen Lager zu popularisieren und in einem zweiten Schritt über dieses Lager hinaus bis hin zur gesellschaftlichen Hegemonie zu verankern. Der Ausgangspunkt bei dieser Suche ist jeweils eine historische Defensivposition, die als Möglichkeit zu einer neuen Offensive genutzt werden soll. Dies erfolgt durch die Arbeit an begrifflichen und ideologischen Positionierungen, welche in der bisherigen ideologischen Ausrichtung der nationalistischen extremen Rechten minoritär oder marginalisiert waren oder ihr sogar gegensätzlich gegenüberstand. Und zwar im Rahmen wissenschaftsförmlicher Diskurse, der sogenannten Metapolitik, außerhalb des üblichen Betätigungsrahmens in Parteien, Organisationen und so weiter und so fort. Die konkrete historische Herausforderung für die nationalistische extreme Rechte besteht jeweils in einer Krise des als ethnisch homogen, europäisch und weiß vorgestellten überkommenen europäischen Nationalstaaten. Die spezifisch neue rechte Antwort besteht erstens in einer Hinwendung zu Europa. Das kann in vielerlei Formen erfolgen, die wir nachher näher beleuchten werden, zum Beispiel als ein weißes Europa der Vaterländer oder aber ein regionalistisches Europa der 100 Fahnen. Aber aus dieser Zielsetzung eines weißen Europa lassen sich alle weiteren ideologischen Veränderungen ableiten. Man könnte es also auf die Formel bei der neuen Rechten bringen: am Anfang ist Europa. Zweitens gehört dazu die Abwendung von der Symbolik und dem Bezugsrahmen des alten Nationalismus, soweit er das europäische Projekt gefährdet und zum Beispiel alte Wunden wieder aufreißt. Besonders bedeutsam in der Abwendung vom historischen Nationalsozialismus. Was ist mit alte Wunden wieder aufreißt gemeint? Also die ersten Versuche einer europaweiten Zusammenarbeit der extremen Rechten auf Parteiebene sind jeweils an so einer alten Wunde gescheitert, nämlich an der Südtirol-Frage. Ist Südtirol nun deutsch? Ist es italienisch? Ist es österreichisch? Der Streit darum hat wirklich über die Jahrzehnte zum Bruch mehrerer solcher europaweiter Projekte geführt. Die neue Rechte klammert genau solche Sachen aus und sagt, die sind überflüssig, die sind obsolet, darum brauchen wir uns nicht zu kümmern. Wie lösen Sie das? Na, selbstverständlich ist ganz Tirol, nicht nur Südtirol, dann ein selbstständiges Gebilde, eine autonome Region in einem Reich Europa. Drittens gehört zur Ausbildung der neuen Rechten die aktive Entwicklung neuer Begriffe, Diskurse, Traditionen und Mythen und der Ausschöpfung vielfältiger Quellen. Darunter auch linker Bezüge. Der hier ja nicht ganz unbekannte Ernst Bloch hat das mal als Entwendung aus der Kommune bezeichnet. Und viertens und letztens, der offensiven Negierung der Brauchbarkeit des Gegensatzpaares links-rechts und der Behauptung, man selbst befinde sich entweder jenseits von links und rechts oder aber man sei sowohl links als auch rechts. Damit gerät dann die neue Rechte teilweise in Konflikt zu anderen Strömungen der nationalistischen extremen Rechten. Für den Fall, dass diese Arbeitsdefinition für den Begriff neue Rechte zutrifft, verweist sie aber gleichzeitig auf eine enge Verwandtschaft dieser Strömung zum historischen Faschismus. Seit wann hat Faschismus was mit Europakonzeption zu
tun? Waffen-SS.
Die Waffen-SS hat da so eine Parodie der eigentlichen faschistischen Europa Konzeption hervorgebracht. Das stimmt. Aber dummerweise eigentlich erst, nachdem die Schlacht bei Stalingrad verloren war und die Nazis eben in ihrer Propaganda nicht mehr ein Europa unter deutscher Führung propagierten, sondern sagten, dieser Krieg ist eigentlich die Verteidigung des Abendlandes gegen die bolschewistischen Horden aus Asien. In dem Moment hatte man dann tatsächlich Europa entdeckt, hatte gesehen, wir brauchen vielleicht doch ein bisschen Verstärkung. So ganz klappt das nicht mit dem deutschen Europa. Also das, was die Nazis brachten, war tatsächlich historisch gesehen Opportunismus und Verballhornung faschistischer Europa-Ideologien, die bis dahin schon entwickelt wurden. Wie das konkret mit diesen Europa-Ideologien aussah, dazu kommen wir mit Sicherheit und dann wird es auch nicht mehr verwirrender, sondern ich hoffe, dass dann Stück für Stück Klarheit entsteht. Meine zu belegende These besteht jedenfalls in der Annahme, dass es sich im Gegensatz zu den anfangs genannten Definitionen bei der europäischen neuen Rechten um eine Modernisierung faschistischer Ideologie als Work in Progress, als eine ständig weiterhin zu vollziehende Arbeit handelt. Nun kann berechtigt eingewendet werden, dass diese neue Rechte sich bisher nirgends als politische Organisation manifestiert und mit regionalen Unterschieden bestenfalls einen gewissen Einfluss auf die Parteien der extremen Rechten ausübt. Das stimmt, aber dieser Einfluss nimmt in den letzten Jahren deutlich zu. Und ich möchte das am Beispiel eines kleinen in Dresden ansässigen Verlages veranschaulichen. Zum Beispiel des Jung-Europa-Verlages. Da haben wir dieses Wort, diese Zielstellung Europa schon im Verlagsnamen. Der Verlag hat bisher noch nicht mal ein Dutzend Bücher veröffentlicht, ist Ende 2016 gegründet worden. Der Verlagsinhaber ist der 1971 geborene Philipp Stein, ein ehemaliger Sprecher des Dachverbandes Deutsche Burschenschaft und alter Herr der Marburger Burschenschaft Germania. In der Selbstdarstellung des Verlages heißt es, der Jung-Europa-Verlag ist die publizistische Folge einer festen Überzeugung, dass Europa als historische und kulturelle Einheit zwingend zusammengehört, um angesichts der Verwerfung des globalen Geschehens bestehen zu können. Also Europa-Ideologie wird vom Verlagsinhaber und von dem Kreis, der sich um ihn herum gebildet hat, in den 3 Jahren, die der Verlag jetzt besteht, als zentrales Moment angesehen. Er knüpft damit an eine Traditionslinie an, die in Deutschland zwar nicht bei den Nazis zu sehen war, aber bei zahlreichen Autoren der sogenannten konservativen Revolution. Ich will an dieser Stelle nur einen der prominentesten Vertreter zitieren, nämlich Armin Möller van den Broek. Er schrieb, wenn Europa gerettet werden soll, dann ist dies nur von denjenigen Völkern aus möglich, die ein europäisches Bewusstsein besitzen. Inhaltlich besteht da kein großer Unterschied. Von der Zielsetzung her eigentlich gar kein. Dieser Philipp Stein ist sowohl mehrfach Redner bei Pegida in Dresden gewesen, als auch Referent bei der AfD-Bundestagsfraktion. Die bei der Burschenschaft Germania Marburg stattfindende Jung-Europa-Tagung weisen nicht nur wegen der hohen Zahl der Referenten, die zugleich Autoren seines Verlages sind, auf ihn als Kopf im Hintergrund. Zugleich ist er der zentrale Mann und der Vorsitzende des neurechten Lobbynetzwerkes 1% e.V. Das sind die, die für Wahlbeobachtungen werben, die für straffällig gewordene Identitäre Geld sammeln und so weiter und so fort. Zu dessen Mitbegründern gehören dann auch der einschlägig bekannte Rechtsprofessor Karl Albrecht Schachtschneider und der ehemalige Linke Jürgen Elsässer sowie der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt. Wichtige Personen aus dem Umfeld des Verlages sind Benedikt Kaiser, Till Lukas Wessels vom identitären Projekt Kontrakultur in Halle, der Burschenschafter John Höver, der Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten ist und für den Verlag Texte aus dem Italienischen übersetzt und für die Kontakte zur italienischen faschistischen Organisation Casa Pound unterhält. Und der österreichische Burschenschafter Alexander Markowitz, der heute nach einer Zeit als Chef der österreichischen Identitären, als Generalsekretär und Pressesprecher des in Wien ansässigen Suvorov-Instituts unter Titel Gesellschaft zur Förderung des österreichisch-russischen Dialogs fungiert. 2018 hat Markowitz eine Auszeichnung von Wladimir Putin persönlich erhalten für sein Engagement bei den 19. Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Sotschi 2017. Ich kenne die Jugend- und Weltfestspiele, ich bin schon ein bisschen betagter, noch aus der Zeit, als das eine linke Veranstaltung war. Ganz offensichtlich ist das heute nicht mehr so. Und last but not least gehört zu diesem engsten Umfeld noch der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann, der auch im AfD-Bundesvorstand ist. Der Netzwerkcharakter des Unternehmens wird schon bei dieser Aufzählung, finde ich, sehr deutlich. Gleichzeitig aber auch mit den Österreichern dabei, den Verbindungen nach Frankreich und Italien, die Einbettung in ein europäisches Netzwerk. Interessanter als die Namen der Beteiligten, die nicht mehr als ein Indiz darstellen können für den Charakter, sind natürlich die Veröffentlichungen. Bisher handelt es sich vor allem um eine Mischung von Veröffentlichungen zentraler Werke des französischen Faschismus, von Grundlagenschriften der Nouvelle Droite und dem extra für den Verlag zusammengestellten Band Marx von rechts. Autoren Benedikt Kaiser, dann der wohl wichtigste Autor nach wie vor der europäischen neuen Rechten, Alain de Benoist, und nicht zuletzt ein italienischer Philosoph, Diego Fusaro, auch das ein Wanderer von links nach rechts. Die bisherigen deutschen Übersetzungen von Fusaro waren bisher im als linksbarnierenden Westend Verlag in Frankfurt erschienen. Sowie, und das dann ein besonderer Clou, die Wiederveröffentlichung des Bandes Sozialismus und Nation. Autor ist kein Rechter, sondern ein Sozialdemokrat. Nein, nicht Helmut Schröder, von dem wird man keine theoretischen Werke erwarten dürfen, sondern der alte sozialdemokratische Staatsrechtslehrer Hermann Henner aus der Weimarer Republik. Heller ist ein dezidierter Gegner des Faschismus gewesen, bekannt geworden durch seine auch juristische Auseinandersetzung mit dem rechten Staatsrechtstheoretiker Karl Schmitt. Und trotzdem ist er für die neue Rechte brauchbar, gerade eben durch seinen Versuch hier in Buchform der Zusammenführung von Sozialismus und Nation. Heller gehörte nämlich zum Kreis um die sogenannten Hofgeismarer Treffen, wo sich in der Weimarer Republik der rechte Flügel der Jungsozialisten in der SPD trat, die sich selbst als sozialdemokratische junge Rechte bezeichneten, so widersprüchlich sich das anhört. Und deren Zielsetzung war tatsächlich die Schaffung wahlweise eines sozialen Nationalismus oder eines sozialistischen Nationalismus. Also die Verknüpfung dieser beiden Bestandteile zu etwas völlig Neuem, das, wie sie selber sagten, jenseits von links und rechts stehen sollte. Deshalb eben auch diese Selbstcharakterisierung als sozialdemokratische junge Rechte. Ungewohnt, aber gerade wegen seiner Ungewohntheit und weil dieses Werk so lange verschüttet war, nämlich seit Anfang der 30er Jahre, für die neue Rechte von heute brauchbar. Teilweise sind dann die deutschen Fassungen und ausführliche Vorworte bzw. Nachworte erweitert. Die erste Veröffentlichung des Verlages überhaupt machte nach 50 Jahren, genau nach 50 Jahren, die deutsche Übersetzung des Romans Gilles, Deutsch die Unzulänglichen, von Pierre Drieu-La Rochelle wieder zugänglich. Pierre Drieu-La Rochelle ist heute in Deutschland kaum bekannt. Er ist sicherlich einer der wichtigsten französischen Romanciers des 20. Jahrhunderts. Und ebenso sicher war er fanatischer Faschist und glühender Europäer gleichzeitig. Nach der Befreiung Frankreichs vom Faschismus beging er Suizid, um einem drohenden Verfahren wegen Kollaboration zu entgehen. Die deutsche Übersetzung stammt übrigens von dem Kulturattaché an der deutschen Botschaft in Frankreich, der während der NS-Besetzung für die Zensur des französischen Schrifttums zuständig war. Der Bundesrepublik wurde er dann problemlos zum Mitherausgeber der wichtigen Kulturzeitschrift Merk. Auch nicht gerade als Recht. Und da die Erstausgabe im Propylenverlag erschien, bekanntlich damals teils des Springer-Imperiums, wurde es klammheimlich und ohne Erwähnung von den übelsten antisemitischen Passagen, die in dem Buch enthalten waren, bereinigt. Damit war er auch für Springer dann druckbar. Die zweite historische Übersetzung ist die Kadetten des Alcazar von Henri Massis und Robert Brasillach. Geschildert wird darin ein zentraler faschistischer Mythos des spanischen Bürgerkrieges. Der Autor Henri Massis war Intellektueller der Action Française. Sein Mitautor Robert Brasillach, wie Drieu-La Rochelle, ein faschistischer Schriftsteller, der nach dem Zweiten Weltkrieg wegen Kollaboration hingerichtet wurde. Das hat es in Frankreich tatsächlich gegeben. Zum Verlagsprogramm gehören weiterhin der in den 80er Jahren erstmals in Deutschland erschienene Sammelband Kulturrevolution von rechts, wieder von Alain de Benoist, sowie zwei Bände von Dominique Venner, dem eigentlichen Gründungsvater der Nouvelle Vague, der seit seinem Suizid vor der Kathedrale, vor dem Altar der Kathedrale von Notre-Dame de Paris im Jahr 2013 in der Szene Kultstatus genießt. Venner ist dorthin gegangen, nach einem gemeinsamen Frühstück mit Kampfgefährten, die ihn seit 50 Jahren begleitet haben, in Begleitung des jungen Identitären, der als sein Assistent gewirkt hat, hat sich vor dem Altar von Notre Dame, inzwischen bekannt durch den Brand und nicht nur durch Tourismus, niedergekniet, hat einen Revolver aus der Tasche gezogen und hat sich eine Kugel in den Kopf geschossen. Natürlich nicht, ohne die Gründe dafür in einem Manifest niederzuschreiben, das umgehend europaweit Verbreitung gefunden hat. Einerseits ist von Venier in dem Verlag Jung Europa sein Erinnerungsband Das rebellische Herz erschienen und andererseits das Bändchen Für eine positive Kritik aus dem Jahr 1962. Das ist nicht irgendein theoretisches Büchlein, sondern genau auf diesem Band geht die Herausbildung der französischen neuen Rechten zurück. Und da bei uns in Deutschland ja immer noch die Mehr um sich geht, die neue Rechte sei sozusagen die Antwort auf die neue Linke und 68 gewesen, machen wir also den ersten kleinen Ausflug in die Geschichte, nämlich in die tatsächliche Entstehungszeit, wenn wir so wollen, Inkubationszeit der neuen Rechte. 1962 ist Dominique Venier gerade aus dem Knast wieder freigekommen. Er hat dort 2 Jahre wegen seiner Aktionen in der Organisation der Geheimarmee gesessen. Eine terroristische Gruppierung, die in Frankreich gegen die Unabhängigkeit Algeriens, die General de Gaulle vorantrieb, kämpfte mit dem Sturz, mit dem Ziel eines Systemsturzes und eben der Machtübernahme durch die putschenden Generäle in Algerien. Es gehen sich Bombenattentate auf die UAS zurück. Es gehen Hinrichtungen auf die UAS zurück. Also das, was heute als Terror gegen Kommunalpolitiker und Ähnliches beschrieben wird, zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit der scharfen Munition im Briefkasten, das ist ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was die UAS damals angerichtet hat. Dominique Venier, der aus einer verbotenen Neonazi-Organisation der Jeune Nation kam, hatte daran aktiv teil, saß deshalb, wie gesagt, 2 Jahre im Knast. Im Knast überlegte er und sagte, mit dem Scheitern der UAS, und das war absehbar, stehen wir als Rechte eigentlich vor dem Nichts. Wir haben schon seit Jahren keine Wahlerfolge mehr. Es gibt auch keine Organisation, die solche Wahlerfolge organisieren könnte. Es gibt keine zugkräftigen Persönlichkeiten in unserem Lager. Wir sind eigentlich wehrlos, weil ideologielos. Und zu allem Überfluss, mit dem Verlust der letzten wichtigen Kolonie, hat Frankreich auch noch seine Weltmachtrolle verloren. Ist herabgestuft auf den Status einer normalen europäischen Mitte. Und da stellt sich nun die alte Frage in dieser Situation, was tun? Nachdem, wenn er diese Analyse gemacht hatte, sagte er, ja, wir müssen umdenken. Wir werden nur mittelfristig etwas ändern können. Von kurzfristigen Plänen müssen wir abschieden. Und wir können auch nur dann mittelfristig etwas ändern, wenn wir an unserer Wehrlosigkeit etwas ändern, nämlich an unserer mangelhaften Ideologie. Es geht schließlich nicht nur uns so in Frankreich, dass wir plötzlich keine Weltmachtrolle mehr spielen können. Es geht eigentlich allen europäischen Ländern so, die ihre Kolonien verloren. Gleichzeitig ist dieses Europa von 2 Seiten besetzt. Die USA besetzen ihren Teil Europas wirtschaftlich und kulturell. Die Sowjetunion als zweite Supermacht besetzt ihren Teil Europas wirtschaftlich und militärisch. Die scheinen Gegner zu sein, haben aber ein gemeinsames Ziel, nämlich die Unterjochung Europas. Man fand dafür sogar ein schönes Schlagwort, um das zu verbildlichen. Es handelt sich um den sogenannten Wodka-Cola-Imperialismus. Also ein janusköpfiger Gegner. Was kann man dagegen tun? René sagte, das Ziel und die Rettung kann nur daran liegen, dass wir gemeinsam ein europäisches Bewusstsein entwickeln und dieses Europabewusstsein in den Köpfen verankern. Und er hatte das große Glück, dass er aufzeigen konnte, dass es genau für diesen Ansatz einer Europa-Ideologie in der Geschichte sowohl der französischen Extremrechten wie auch in der europäischen vielfältige Vorbilder gegeben hat, an die man anknüpfen konnte. Also nicht irgendein Bändchen, sondern eine grundlegende Schrift. Und ich kann wirklich nur allen empfehlen, die sich näher mit dieser neuen Rechten auseinandersetzen wollen, es auch mal zu lesen. Es lohnt sich tatsächlich, um die neue Rechte von heute zu begreifen. Benner fand seine ersten Bundesgenossen in einer gerade gegründeten Studentenorganisation. Der Fédération des étudiants nationalistes, der Vereinigung nationalistischer Studenten. Zu dieser, die sehr schnell eine eigene Zeitschrift, eine Monatszeitschrift auf den Markt brachte, mit dem programmatischen Titel Europe Action, also Europa Aktion, gehörte jemand, dessen Name heute auch schon mehrfach gefallen ist, nämlich Alain de Benoist. Und wir finden in dieser Organisation bereits damals, ab 1962 zusammenarbeiten, alle wichtigen Leute der Gründergeneration der sogenannten Neuen Rechten. Ich will nur noch einen letzten Punkt benennen. Wenn die neue Rechte tatsächlich eine Antwort auf 1968 und den Mai 68 gewesen sein soll, dann halte zumindest ich es für ein zeitliches Paradox, dass das erste zentrale Treffen der Organisation der neuen Rechte, Gräs, selbst wieder eine Abkürzung, die ein Wort bildet, nämlich Griechenland, bereits im Januar 1968 in Nizza stattgefunden hat. Also wenn die Antwort auf den Mai 68 im Januar 68 stattfindet, dann stimmt da irgendwas mit der Zeitabfolge nicht richtig. Wenn wir die einzelnen Aspekte des bisherigen Verlagsprogramms, des Jung-Europa-Verlags also resümieren, dann bietet sich das Bild einer neuen Rechten, die dezidiert europäisch ausgerichtet ist und die die soziale Frage von rechts besetzen will, die sich selbst als jenseits von links und rechts einordnet und für die der Kampf um kulturelle Hegemonie im Sinne des Kampfes gegen Dekadenz, Liberalismus und Aufklärung im Mittelpunkt steht. Damit bieten sich hinreichend Übereinstimmungen mit der faschistischen Ideologie, dass es sich lohnt, die Geschichte der Begriffe Jung Europa bzw. Junges Europa näher zu beleuchten. Den Weg weisen uns wieder der Philipp Stein, der Verlagsinhaber, und ein weiterer enger Mitarbeiter Felix Menzel. Angefangen hat er mal als penaler Burschenschafter, Mitglied des Bundesheimattreuer Jugend, Herausgeber der rechten Schülerzeitung Blaue Narzisse. Inzwischen ist er Pressereferent der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen. Die haben nämlich gemeinsam 2013 ein Bändchen unter dem Titel Junges Europa mit dem Untertitel Szenarien des Umbruchs herausgebracht. Die von der Mehrzahl der europäischen Parteien der extrem Rechten propagierte Rückkehr zum Nationalstaat, also Brexit, Dexit, Frexit und wie die ganzen Exite alle heißen mögen, heißt für die beiden Autoren, Zitat, eine Rolle rückwärts zu vollführen. Dagegen setzen sie das Postulat, dass, zitiere wieder, Europa nur als solide Gemeinschaft selbstbestimmter Völker eine Zukunft hat. Ein Nationalstaat braucht es dafür nicht. Ethnische Kontinuität, nationale Identität und Selbstbestimmung sind nicht zwangsläufig an einen Nationalstaat gekommen. Wie soll das aussehen? Nicht an einen Nationalstaat. Also doch ein Superstaat Europa. Da sagen die, nee, nee. Also ein anderer Vordenker der europäischen Neuen Rechten, der Belgier Robert Steukers, hat es mal, was sie anstreben, als Imperium ohne Imperialismus bezeichnet. Also ein Europa, in dem sich unterschiedliche Formen gleichberechtigt unter einem gemeinsamen Dach zusammenführen. Das können Nationalstaaten sein, das können aber auch einzelne Regionen sein, das können aber auch Regionenverbünde sein oder aber Föderationen mehrerer Staaten. Also denkbar wäre zum Beispiel eine Wiederbelebung des alten Österreich-Ungarn. Oder die Zusammenfügung der heutigen Europaregion Elsass, Saarland, Luxemburg, Lothringen. Als auch politischer Einheit. Man könnte auch eben um die Erweiterung der Bundesrepublik um Olten-Malmedy, da Belgien ja sowieso zerfallen wird, um Nordschleswig von Dänemark und ähnliches denken. All das wäre in einem solchen europäischen Reich denkbar und machbar. An der Stelle gehen Menzel und Stein nicht so weit, sie propagieren eine andere Vision. Ich zitiere wieder, ein junges Europa, so wie es Giuseppe Mazzini vorschwebte, ein europäischer Staat im Sinne Ortega y Gasset und ein Katechon Europa gemäß der völkerrechtlichen Großraumordnung von Karl Schmitt sind konkrete Antworten auf diese Herausforderung. Nun haben die uns wieder verwirrt, weil wer kennt heutzutage noch Ortega y Gasset, wer weiß, wer Giuseppe Mazzini war und wer weiß, was es mit der völkerrechtlichen Großraumordnung von Karl Schmitt auf sich hat. José Ortega y Gasset, Spanier, vor allen Dingen bekannt durch sein Werk Der Aufstand der Massen, ist tatsächlich wegen seines Plädoyers für die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa als geistiger Vorläufer der EU bekannt und zudem politisch unverdächtig, da er sich den putschenden Generälen um Franco verweigerte und nach Beginn des Bürgerkriegs ins Exil ging. Und auch den Italiener Giuseppe Mazzini wird man schwerlich als Impulsgeber für den Faschismus oder andere Bewegungen der extremen Rechten charakterisiert. Mazzini war ein Hauptvertreter der italienischen Einigungsbewegung und wollte als Republikaner die nationale Frage von unten lösen, verfolgte dabei das Ziel der demokratischen Republik. Als seine Gegner begriff er die herrschenden Aristokratien, die es auf revolutionären Wege zu beseitigen gab. Seine Zielgruppe waren jene, die nicht von den Monarchien profitieren. Also Handwerker, Kleinbauern, Arbeiter. Und als er 1934 seinen aus nur wenigen Gefolgsleuten aus Italien, Deutschland und Polen bestehenden Geheimbund Junges Europa gründete, stand dieser unter der Losung Freiheit, Gleichheit, Humanität. Das erinnert nun nicht an Faschismus, sondern es erinnert an die Französische Revolution mit Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Bleibt dieser Katechon Europa und der Verweis auf Karl Schmidts völkerrechtliche Großaufbau. Den Untertitel lassen Stein und Menzel weg. Der ist aber wichtig. Ganz heißt dieser Titel nämlich völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Schmidt hatte sich phasenweise dem NS-Regime angedient, war ein zentraler Autor der konservativen Revolution und ist bis heute einer der meistzitierten Autoren jenes Spektrums bei der Neuen Rechten. Die von ihm angeführte Arbeit entstand im Frühjahr 1939, wie Schmidt selber sagt, in einer bestimmten Situation. Ich zitiere: Durch den Gang der Ereignisse hat sie manche bedeutsame Bestätigung erfahren. Darin liegt ihr Wert als Dokument. Aber nicht soll sie sich mit den Ereignissen in einen Wettlauf machen. Man kann und man muss sicherlich diese Schrift auch als Kommentar zum Münchner Abkommen vom 30. September 1938 und dem folgenden deutschen Einmarsch in die Tschechoslowakei lesen. Mit diesem faschistischen Diktat hatten Frankreich, Großbritannien sowie Nazi-Deutschland und das faschistische Italien beschlossen, dass die Tschechoslowakei das Sudetenland an Deutschland und weitere Gebiete an Polen und Ungarn abzutreten haben. Nicht eingeladen zu den Verhandlungen war der betroffene Staat selbst sowie sein Verbündeter UdSSR. In der Schmidtschen Diktion wäre er nämlich als raumfremde Macht zu bezeichnen. Die UdSSR wurde nicht als Teil von Europa gesehen. Und ebenso könnte man Schmidts Schrift als völkerrechtliche Absicherung des wenig später erfolgenden deutschen Überfalls auf Polen lesen und zugleich als Mahnung an die raumfremde Macht USA, dass es sich um Konflikte eines Großraums handle, dem sie nicht angehört, für den sie folglich ein Interventionsverbot gibt. Ein Reich Europa, egal wie man den Reichsbegriff definiert, wobei Schmidt immer vom Staat und der durch ihn zu schaffenden Ordnung her denkt, ist nun ganz sicher nicht identisch mit Mazzinis Europäischer Republik, der auf revolutionären Weg von unten her zu schaffen sein soll. Stellt sich die Frage, ist mit Mazzinis Jung Europa von den beiden Autoren wohl möglich nur eine falsche Fährte gelegt? Man kann jedenfalls nicht Mazzini und Karl Schmidt gleichzeitig haben. Ja, das ist so, als wenn ich einen Apfel haben will und ihn auch essen will. Eins geht nur. Wenn ich ihn gegessen habe, ist er weg. Die Angelegenheit gestaltet sich noch komplizierter, denn der Begriff Jung Europa oder Junges Europa taucht in der Geschichte der europäischen extremen Rechten in der Vergangenheit wiederholt auf. Dabei wird meist direkt Bezug auf Mazzini genommen, dieser jedoch stets vom Kopf auf die, von den Füßen auf den Kopf gestellt. Das alte Europa war für Mazzini der Flickenteppich der europäischen Monarchien, in dem die Ideale der Aufklärung wenig galten und Privilegien vererbt wurden. Sein neues Europa sollte demokratisch, egalitär und aufgeklärt sein. Die Adepten dieses Begriffes Junges Europa in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg erklärten eben diese inzwischen demokratischen Staaten zum alten Europa, die es zu überwinden galt. setzten dagegen als Zukunftsvision für ganz Europa jene Länder, gegen die die, so das Postulat, schwachen und dekadenten kapitalistischen Demokratien entstanden waren. In der unvermeidbaren Auseinandersetzung zwischen Händlern und Helden, wie Werner Sommer das 1915 in seinen patriotischen Besinnungen überschrieb, wir Deutschen waren natürlich die Helden, die Händler, das war das perfide Albion, die Briten, die wir ja jetzt Gott sei Dank, den Brexit sei Dank loswerden, galt es Partei zu ergreifen für die entschlossene, natürlich männliche Tat und gegen den händlerischen Kompromiss, der immer nur auf der Suche nach dem eigenen Vorteil ist. Im Zeichen der Virilität, der Tatkraft und der Entschlossenheit stehen, war dies der italienische Faschismus, dem man sich zuwandte. Nach der Machtübertragung an die Nazis wurde in diesem europäisch-konservativ-revolutionären oder eben faschistischen Diskurs auch Deutschland zu einem Teil des im Werden begriffenen jungen Europa, das als natürlicher Gegenpol zum demokratischen Europa des Genfer Völkerbundes verstanden wurde und sich in der grundsätzlichen Ablehnung der Versailler Nachkriegsordnung begründet. Junges Europa wurde so in der Zwischenkriegszeit zum verbreiteten Schlagwort. Ab November 21 erschien in Frankreich eine Zeitschrift, die es gibt. 1930 wurde in der Schweiz eine euroföderalistische Internationale namens Jeune Europe gegründet. 1930 ebenfalls dann in Belgien eine Organisation gleichen Namens, zuerst orientiert am Gedankengut des belgischen Sozialistenführers Henri de Man, später auch orientiert am Gedankengut von Henri de Man, allerdings war der inzwischen zum Faschisten. War der Vorsitzende der belgischen Sozialistischen Partei. Die gerieten dann während der Kollaboration unter den Einfluss des NS-Funktionärs Otto Abels und endeten schließlich in der Kollaboration als Propagandasprachrohr des NS-Außenministeriums. Und auch schon erwähnt, die Nazis schufen sich nach dem Überfall auf die Sowjetunion eine eigene Zeitschrift namens Schön Europa. Herausgegeben vom akademischen Kulturaustausch in Berlin unter dem leitenden Gedanken der europäischen Einigung und mit der Aufgabe der, Zitat, Einigung Europas und dem Kampf um die Ideen der jungen Völker. erschien dieses Bändchen. Auch unter dem Titel Jeune Europe. Autoren, ein Franzose, René Dupuis, ein Vertreter der französischen konservativen Revolution, also sowas hat es nicht nur in Deutschland gegeben, und ein Schweizer namens Alexandre Marc. In wem werden das faschistische Italien, Nazi-Deutschland, und die UdSSR wegen ihres totalitären Charakters als Mittel zur Wiederbelebung der dekadenten alten Demokratien angesehen. Da Alexandre Marc und seinen Mitstreiter gab es, Zitat, gegenwärtig zwei Europas, nämlich das alte, demokratische und parlamentarische und das neue, jenes von Lenin und Stalin, von Mussolini und Hitler. Im Ersteren wird die Kluft zwischen den Führungszirkeln und der Elite der Jugend immer deutlicher. Im Zweiten verkörpert die Jugend buchstäblich das Regime. Die Qualität, die Jugend nicht nur zu integrieren, sondern ihr einen zentralen Platz in der Gesellschaft zuzuweisen, wird als ein wesentliches Kriterium zur Beurteilung der Brauchbarkeit von Staaten angesehen. Kurzer Ausflug in die Gegenwart. Wir finden genau diese Argumentation auch mit dem Jugendkult bei der europaweiten Bewegung der Identitären, die auch ansonsten genau auf dieses Buch und die beiden Autoren Alexandre Barth und René Dupuy immer wieder zurückgreifen. Die Jugendideologie, die auch bei der konservativen Revolution insgesamt vorzufinden war, fand in den Worten des Wissenschaftlers Thomas Keller häufig in der Form eines dritten Weges, jenseits von Kapitalismus und Kommunismus, zwischen Ost und West, Liberalismus und Kollektivismus statt. Der Tatkreis der konservativen Revolution habe mit dem Jugendmythos eine Strategie entwickelt, die als repräsentativ für die konservative Revolution und den Faschismus insgesamt angesehen werden kann. Wie gesagt, Dupuy und Alexandre Barth waren zwei wichtige Vertreter der französischen konservativen Revolution. Und vor allen Dingen Alexandre Barth gilt als einer der wichtigsten Theoretiker des Föderalismus überhaupt. Und er ist einer der Ideengeber zur Herausbildung der Europäischen Union. Er ist also sozusagen einer der geistigen Väter zuerst der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, später der Europäischen Gemeinschaft und dann der Europäischen Union. Mit dieser Jugendideologie hat er gerade auch in Deutschland offene Ohren gefunden, genauso wie mit seinen Vorstellungen eines jungen Europa, eines Weges zwischen links und rechts, zwischen Liberalismus und Kollektivismus. Und zwar einerseits bei der bündischen Jugend und andererseits aber bei intellektuellen Zirkeln, die manche von uns vielleicht kennen, aber aus einem ganz anderen Kontext kennen, nämlich zum Beispiel bei dem sogenannten Gegnerkreis und die Zeitschrift Gegner von Haro Schulze-Boysen, einem bekannten Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Schulze-Boysens bekannteste Schrift heißt dann eben auch Gegner von heute, Kampfgenossen von morgen. Und ihm schwebte eben genau diese Einigung der linken Jugend mit der rechten Jugend gegen die verknöcherten, verstaubten Alten von links und rechts vor. Und zwar länderübergreifend, von Frankreich über Belgien, Großbritannien bis sonst wohin. Und zwischen Alexandre Barth und dem Gegnerkreis und der französischen konservativen Revolution und dem Gegnerkreis gab es häufig enge Berührungspunkte und eine enge Zusammenarbeit. Im Prinzip also genau das, was Jung Europa auch heute mit Schriften wie Marx von rechts oder Sozialismus von Nation vorspielt. Ich schaue jetzt nochmal auf die Uhr. 21 Uhr. Nein. Dann springen wir ganz schnell in das Jahr 61, bevor ich zum Schluss komme. Und zwar in den August 61, 26. 27. August, und wir gehen uns nach oben. Dort fanden nämlich jährlich die jungeuropäischen Arbeitstagungen statt. Herausgegeben von der Monatszeitschrift Nation Europa, bis Anfang der 90er die wichtigste Monatszeitschrift der extremen Rechten in der Bundesrepublik. Deren Herausgeber Arthur Erhard, damals eben ein leidenschaftlicher Verfechter der Europa-Ideologie und genauso leidenschaftlicher Verfechter einer Loslösung von der NS-Ideologie. Und bei dieser jungeuropäischen Arbeitstagung referierte in diesem Jahr ein Belgier, Jean Thiriard, und der leitete eine europaweite Organisation der extremen Rechten, die gerade wiederum den Namen Jeune Europe, junges Europa. Diese Organisation hat auch eine deutsche Sektion seit Anfang der 60er Jahre in Köln gegründet, wesentlich geprägt und getragen von Leuten, die in der Traditionslinie von Otto Strasser einerseits standen, einerseits, und andererseits von den Mitgliedern des Bundes Heimattreuer Jugend. Die stärksten Gruppen in Belgien, dort entstanden aus dem Widerstand gegen die Entkolonialisierung Belgiens. Belgien hatte nämlich Anfang der 60er als letzte große Kolonie den Kongo verloren. Aus der Zeit stammten die Beziehungen zur OAS, aus der wiederum hatte sich eine französische Sektion gebildet. Von denen wiederum waren viele nach Italien ins Exil gegangen, um sich der drohenden Verurteilung und Inhaftierung zu entziehen, und hatten dort für die Ausbildung einer neuen Rechten gesorgt. Und so war dann die italienische Sektion die bei weitem größte. Insgesamt gab es Ländersektionen in 26 Staaten, teilweise nicht mehr als Briefkastenfirmen, teilweise wie die Italiener bis zu 1000 Leute standen. Von den Franzosen, von den Spaniern liegen uns Namenslisten vor von über 400. Vom niederländischen Geheimdienst gibt es glücklicherweise komplett erhalten die gesamten Beobachtungsprotokolle, sodass wir wissen, dass selbst in den kleinen Niederlanden eine aktive Gruppe von rund 100 Mitgliedern. Kampf für Europa hieß für die auch Kampf für ein Bündnis mit den arabischen Ländern. Es war also nicht nur Antisemitismus, der war es auch, wenn Freiwillige von Jeune Europe auf Seiten der Al-Fatah gegen den Staat Israel kämpften. Der erste Europäer, der an der Seite der Fatah im Kampf gegen Israel gefallen ist, war ein französischer Ingenieur, der Mitglied von Jeune Europe war. Ich will noch kurz zitieren, als was dieser jungeuropäische Arbeitskreis gedacht war, nämlich als ein überparteilicher, loser Zusammenschluss nicht nur junger, sondern vor allem jung gebliebener Menschen, die etwa im Sinne der Konzeption von Nation Europa bemüht sind, die geistige, ideologische, wirtschaftliche und militärische Situation Europas zu analysieren und daraus zu Erkenntnissen zu gelangen, welche Aufgaben sich der jungen Generation stellen. Dann komme ich damit endgültig zum Schluss. Und so sorgte eben der Herausgeber von Nation Europa, Arthur Erhard, dafür, dass 1965 ein junger Hamburger Student in die Provence zu einem Arbeitslager französischer Studenten fuhr. Das war genau dieser Kreis der Fédération des étudiants nationalistes, die ich vorhin erwähnt habe, um Alain de Benoist und die heutigen Gründerväter der neuen Rechten, die sich damals mit Rieu La Rochelle in diesem Arbeitslager beschäftigten, unter anderem, der heute vom Jung Europa Verlag herausgegeben wird, die den gerade frisch veröffentlichten Band Die Kadetten des Alcazar lasen, der heute vom Jung Europa Verlag veröffentlicht wird. Dieser junge Hamburger Student, der dort in die Provence geschickt worden war, war niemand anderes als Henning Eichberg, der später zum wichtigsten Ideologen der neuen Rechten in Deutschland wird. Der Jung-Europa-Verlag hat sich folgerichtig dann auch darum bemüht, seine bisher also nicht mehr zugänglichen Aufsätze und Artikel im Sammelband veröffentlichen zu dürfen. Dummerweise ist es in dem Fall mal andersrum gelaufen wie üblich. Eichberg war auf seine alten Tage vom Rechten zum Linken geworden und selbstverständlich hat seine Witwe diesen Kreis den Abdruck der Aufsätze von Eichberg verweigert.